Ja, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ihr werdet euch fragen, was kommt heute für eine Predigt? Wir machen einfach weiter mit unserer Reihe zum Gebet. Heute das Gebet des Jeremia. Angesichts einer Situation, die uns herausfordert, genau das zu tun, was da steht. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Helen hat eben die Lesung vorgetragen. Nochmal ganz kurz, was ist die Situation für Jeremia? Nicht besonders gut. Er war am Königshof, tatsächlich, aber dort in Gewahrsam, im Gefängnis. Gefangen genommen von seinem eigenen König, dem König von Juda, Zedekia. Warum? Nun, das können wir vielleicht erahnen. Jeremia war ein Prophet und er hat dem König Dinge vorhergesagt, die dem nicht so gefallen haben. Jerusalem wird fallen. Du, König, wirst hinweggeführt ins Exil und mit dir viele andere. Das gefiel Zedekia gar nicht und so saß dieser arme Jeremia im Gefängnis. Und dort sprach Gott zu ihm. Und er befahl ihm, einen Acker zu kaufen. Von seinem Vetter Hanamel. Und tatsächlich, da kam der Vetter auch, ihn im Gefängnis besuchen. Und Jeremia merkt direkt, ach, Gottes Wort ist wahr. Da kommt ja jetzt tatsächlich mein Vetter. Und tatsächlich, dieser Vetter bietet ihm einen Acker an bei Anatot. Das ist in der weiteren Umgebung von Jerusalem, vielleicht 20 Kilometer weit weg. Anatot war zu dem Zeitpunkt bereits belagert und eingenommen von den Babyloniern, von den Chaldäern. Jeremia sollte also einen Acker kaufen im Feindesland. Ja? Das Land würde bald ganz in die Hände der Chaldäer gehen, Jerusalem würde fallen, aber Gott bestand darauf, Jeremia, kauf diesen Acker. Und was hat Jeremia? Er gehorchte. Dabei war das verrückt. Das war nicht vernünftig, diesen Acker zu kaufen. Er lag mitten im Feindesland und das Land würde verloren gehen. Und Jerusalem würde verloren gehen. Und die Israeliten würden vertrieben werden. Und doch gehorchte Jeremia Gott. Er verließ sich nicht auf das, was sein gesunder Menschenverstand ihm sagte, sondern er gehorchte Gott und da war er in guter Gesellschaft, wenn ihr euch erinnert an Noah, auf trockenem Knochen, trockenem Land, weit weg von Wasser, baute er ein riesiges Schiff. Verrückt, oder? Denkt an Josua, der mit seinen Männern um Jericho herumlief, aber nicht mit Waffen in der Hand, um die Stadt einzunehmen, sondern mit Trompeten. Und sie bliesen in die Trompeten und liefen um Jericho herum. Wenn einer das von der Ferne gesehen hätte, hätte gesagt, spinnen die. Oder die Jünger. Die Jünger hatten gefischt, die ganze Nacht lang. Einige der Jünger, die ja Fischer waren, die ganze Nacht lang hatten sie gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Und Jesus sagt zu ihnen, fahrt nochmal raus. Genau da, wo ihr wart. Jesus, wir haben nichts gefangen, da ist nichts. Nein, sie sagten, auf dein Wort hin wollen wir es tun. Auf dein Wort hin wollen wir es tun. Alles Entscheidungen, die, sag ich mal, gegen den Verstand, den menschlichen Verstand verstoßen. Kurz, wenn ich diesen Begriff Verstand benutze heute Morgen, dann tue ich das nicht im wissenschaftlichen Sinne, sondern im vorwissenschaftlichen Sinne, so wie wir allgemeinhin im Alltag diesen Begriff benutzen. Der ist ja sehr weit. Ja, er umfasst das menschliche Denken, das menschliche Urteilen. Er umfasst Entscheidungen, die wir aus Erfahrung heraus treffen, ja, vielleicht intuitiv, laut dem gesunden Menschenverstand. Ja, ihr wisst etwa, was ich meine. Ja, das ist mit Verstand gemeint. Nun, wenn Jeremia hier nicht auf seinen Verstand vertraut, sondern auf Gottes Verstand, dann tut er genau das, was wir in einem ganz berühmten Kapitel lesen in Sprüche. Kapitel 3, manche kennen den Vers 5, verlass dich auf Gott, vertrau auf Gott von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist das Wort. Ihr werdet sagen, oh, aber der Verstand, unser Denken, das ist uns doch von Gott geschenkt. Das ist doch nicht vom Teufel. Das gehört doch zur Schöpfung. Das ist von Gott gemacht, damit wir hier leben können. Damit wir uns auch abgrenzen von den Tieren. Ja, das ist alles richtig. Das stimmt auch so. Ich nenne euch mal drei Gründe, warum wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen, beziehungsweise warum wir Gott mehr gehorchen sollen als unserem Verstand. Erster Grund, ja, da kannst du mal weitergehen. Ja, Nummer eins, unser Verstand ist begrenzt. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Ich vermute mal, alle in diesem Raum, vielleicht 99,9% oder 99,8% würden sagen, ja. Genau, so ist es. Der Verstand ist begrenzt. Ja, es ist ganz leicht. Besonders der sogenannte gesunde Menschenverstand ist begrenzt. Stellt euch eine Situation vor, in der ihr spontan eine Entscheidung treffen müsst. Es gibt da Leute, die haben ein Bauchgefühl. Ja. Eine Intuition, und manchmal stimmt dann diese Entscheidung oder war gut. In vielen Fällen war die Entscheidung schlecht. Warum war sie schlecht, wenn es um eine komplexe Entscheidung geht? Weil wir nicht alle Faktoren, die wichtig sind für diese Entscheidung oder gewichtig gewesen wären für diese Entscheidung, weil wir nicht alle Faktoren berücksichtigen können. Die sind uns nicht alle die stehen uns nicht alle vor Augen. Da ist kein Fernseher oder kein großer Bildschirm, der alle diese Zusammenhänge aufzeigt. Wir können sie nicht überblicken. Und deshalb treffen wir Entscheidungen, die falsch sind. Ja? Es gibt eine interessante Zitat von Rudolf Eisler, ein Philosoph des angehenden 20. Jahrhunderts. Der sagt, gesunder Verstand ist die natürliche Auffassungs- und Beurteilungskraft, das normale, jetzt kommt's, aber unmethodische, daher auch leicht fehlgehende Denken. Soweit die Definition eines Philosophen. Wir müssen nur den Wetterbericht hören. Ja, die Wetterberichte sind viel besser geworden. Sie sind relativ genau geworden, aber sie haben immer noch eine Unsicherheit. Man kann sich nicht 100% darauf verlassen. Warum nicht? Weil nicht alle Parameter drin sind in der Rechnung. Weil wir als Menschen nicht alles, was es gibt, berücksichtigen können. So ist das. Auch in der Wissenschaft ist das so. Auch in der Naturwissenschaft ist das so. Ich hörte einen interessanten Vortrag von Jürgen Spies. Und er machte ein Beispiel uns vor Augen von einem Kuchen. Du hast einen Kuchen, ja? Und die Naturwissenschaft kann genau feststellen, welche Zutaten enthält der Kuchen, ja? Das kann man untersuchen. Welche Zutaten enthält der Kuchen? Man kann sogar so weit gehen, bei welcher Temperatur ist der Kuchen gebacken worden? Wie lange ist der Kuchen gebacken worden? Vielleicht sogar noch, in welchem Typ von Herd ist der Kuchen gebacken worden? Das ist alles messbar. Ja, ist alles messbar. Wisst ihr, wo die Grenze ist? Da kann die Naturwissenschaft oder kannst du mit naturwissenschaftlichen Methoden ein Jahr lang untersuchen und du wirst die Antwort nicht finden. Du wirst nicht herausfinden, wer den Kuchen gebacken hat. Du wirst nicht herausfinden, für wen der Kuchen gebacken worden ist. Und du wirst nicht herausfinden, warum der Kuchen gebacken worden ist. Die Oma hat für ihren Enkel einen Geburtstagskuchen gebacken. Da kannst du den Kuchen untersuchen, solange du möchtest. Das findest du nicht raus. Das steckt da nicht drin. Ja, will sagen, auch unsere naturwissenschaftlichen Methoden erfassen nur Messbares. Da gibt es viele Fragen darüber hinaus. Die lassen sich damit nicht beantworten. Auch nicht die Frage nach unserem Schöpfer und Gott. Das ist der erste Grund. Unser Verstand ist begrenzt. Jetzt kommt der zweite Grund. Er ist verfinstert. Er ist verfinstert. Komisches Wort, ja? Epheser 4,18. Unser Verstand. Seit Adam und Eva ist das so. Warum ist der verfinstert? Der Mensch von Natur aus, der natürliche Mensch, hat einen Verstand, der verfinstert ist. Warum? Weil er Gott verlassen hat. Weil er sich von Gott losgelöst hat. Und das ist hochinteressant. Wenn man sich von Gott loslöst, durch Unglauben, im Denken, wie auch immer, wenn du Gott verlässt, dann hat das Auswirkungen auf dein Denken. Dann hat das Auswirkungen auf deinen Verstand. Dann hat das Auswirkungen auf deine vernünftigen Entscheidungen, die sogenannten, die du triffst. Weil du nicht mehr gottgemäß denken kannst. Weil du nicht mehr geistlich denken kannst. Der natürliche Mensch, er ist in der Ferne von Gott. Sein Verstand ist verfinstert. Nun werden wir sagen, ja, aber wir Christen, wir haben doch den Heiligen Geist. Paulus sagt es ja ganz deutlich, dass derjenige, der den Heiligen Geist hat, von niemandem ergründet wird, doch selbst alles ergründet. Liebe Freunde, ihr wisst ganz genau, den alten Adam, den tragen wir noch mit uns herum, bis wir sterben. Und ihr wisst ganz genau, wir gehen auch immer wieder mal von Jesus weg und entfernen uns von ihm und seinen Geboten und seinen Wegen. Und jedes Mal, wenn wir uns von ihm entfernen, da fällt ein Schatten auf unser Denken, auf unsere Entscheidungen, auf unsere Überlegungen. Damit wir wirklich gottgemäße, vernünftige Entscheidungen treffen können, müssen wir bei ihm bleiben. Verstand ist verfinstert, aber er bleibt dennoch, wenn wir in Gottes Nähe sind, ein wunderbares Werkzeug der Schöpfung Gottes, das wir getrost benutzen dürfen und sollen. Aber Gott gilt es mehr zu gehorchen, denn unser Verstand ist begrenzt und nicht selten verfinstert. Dritter Grund. Unser Verstand ist gering. Das scheint so in etwa das Gleiche zu sein wie der erste Punkt. Nein, es ist noch etwas anderes. Unser Verstand ist klein und gering im Vergleich mit dem Verstand Gottes. Wenn Gott dir etwas sagt, tu A, und du denkst, wieso A? B ist doch viel besser. Vertrau auf Gott, denn sein Verstand ist größer. Er denkt tiefer. Er denkt weiter. Er denkt höher. Er denkt differenzierter. Er sieht alle Dinge. Er ist unergründlich und unbegrenzt. Sein Verstand durchdringt die Tiefen des Menschen, die Tiefen der Welt, die Tiefen des Himmels, die Tiefen der Gottheit. Ich zitiere einen Vers, den ihr kennt, den die meisten von euch kennen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Verse 8 und 9. Und ich zitiere aus einem Liedvers, der in den Losungen war, ich glaube, vorletzte Woche. Kein Autor angegeben. Wer kann dich, Herr, verstehen? Wer deinem Lichte nahen? Wer kann den Ausgang sehen von deiner Führung bahn? Du lösest, was wir binden. Du stürzest, was wir bauen. Wir können's nicht ergründen. Wir können nur vertrauen. Soweit zu unserem gesunden Menschenverstand. Gehorcht Gott mehr als auch im gesunden Menschenverstand. Jetzt werdet ihr sagen, wie mache ich das? Immerhin hat Gott zu Jeremia ganz konkret gesprochen. Er hat gesagt, Acker A, Acker B, Acker C, da den Acker bei Anatot, den kaufst du. Das passiert bei uns selten, oder? In der Regel nicht so konkret. No. Dass Gott plötzlich da steht oder erscheint dir oder du hörst eine Stimme vom Himmel oder ein Engel kommt und sagt dir, tu das und das, heirate den, geh auf diese Schule, reiß das Gebäude hier ab, lass es stehen, baut es neu. So konkret hören wir Gottes Stimme meist nicht. Und doch, liebe Gemeinde, sage ich euch, und doch sage ich euch, in der Bibel gibt es zahlreiche Gebote und Anweisungen, die unserem gesunden Menschenverstand absolut zuwidergehen. Ich gebe euch zwei Beispiele. Zugegebenermaßen zwei krasse Beispiele. Vielleicht mögt ihr mich danach in Anführungszeichen kreuzigen. Aber ich muss das sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich gebe euch zwei konkrete Beispiele. Das ist das erste. Aus der Bergpredigt. Zwei Beispiele. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Liebe Freunde, jetzt von Nötigen die Rede. Da nötigt dich einer mehr zu tun, als du eigentlich tun musst oder sollst. Da bedrängt dich einer. Da hängt einer an dir wie eine Klette. Da vereinnahmt dich jemand. Und was sagt der gesunde Menschenverstand? Was sagt er? Distanz, Leute. Distanz. Grenze dich ab. Liebe Freunde, Jesus sagt etwas anderes. Ich sage hier nicht, dass es nicht vernünftig ist, sich abzugrenzen. Natürlich nicht. Das ist ja der gesunde Menschenverstand. Ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Versteht mich hier richtig. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Es ist ja auch zu unserem Schutz gedacht. Aber lasst mich dazu noch eine Zeile sagen, wenn ich das zweite Beispiel euch vorgetragen habe. Auch aus der Bergpredigt, bitte, das zweite Beispiel. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Ich lese es nochmal. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Diese Anweisung widerspricht jeglichem gesunden Menschenverstand und auch der Psychologie. Sie sagt nämlich wie folgt: Das kannst du nicht machen. So wirst du erst recht zum Opfer. Du bist vielleicht schon ein Opfer, aber dann wirst du noch mehr zum Opfer. Du machst dich abhängig von anderen. Dann wirst du erst recht gehänselt und dann wirst du erst recht gemobbt. Auch das stimmt. Ist nicht falsch. Prinzipiell, allgemein. Und ich kann jeden verstehen. Jeden verstehen, der dann sagt, du musst dich wehren. Du musst dich wehren. Jesus sagt hier was anderes. So lese ich das jedenfalls. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Was ist das hier? Noch einmal, um Missverständnisse zu begegnen. Es ist wohl recht, dass es unserem Schutz dient. Das ist gut. Ja. Halt, sich zu wehren. Halt, sich nicht vereinnahmen zu lassen. Es dient unserem Schutz. Aber ich sage euch Folgendes. Ich darf euch Folgendes sagen, davon bin ich überzeugt. Wenn du Jesus von ganzem Herzen vertraust, wenn Jesus dir Kraft gibt, wenn Gott dich befähigt und du von ganzem Herzen freiwillig und nicht gezwungen und nicht legalistisch unter einem Druck dich befindend, sondern freiwillig von ganzem Herzen sagt, ich will hier Jesus gehorchen, dann sage ich dir, dann wirst du Schätze im Himmel sammeln. Dann wirst du das Wesen Christi und das Wesen Gottes in einer größeren Tiefe erfahren, als du das bisher erfahren hast. Und ich sage nicht, du wirst nur Vorteile haben. Nein, wenn du hier Jesus gehorchst, dann gibt's Nachteile. Dann musst du leiden. Vielleicht. Nicht immer. Manchmal ist Jesus auch da und sieht, du möchtest ihm gehorchen und er hilft dir und er löst die Situation auf eine wunderbare Weise. Manchmal aber musst du auch leiden, aber du sammelst Schätze im Himmel und du lernst Jesu Wesen viel tiefer kennen. Das ist die Weisheit dahinter. Verlass dich nicht auf deinen gesunden Menschenverstand, sondern vertrau auf Gott in allen Dingen. Schwieriges Thema. So, jetzt kommen wir zu Jeremias Gebet. Ja, dieses Gebet, ja, was treibt Jeremia eigentlich in dieses Gebet? Ich nenne das mal Verwirrung, Unverständnis. Gott hat ihm gesagt, kauf den Acker in Anatot. Und der arme Jeremia weiß nicht, warum soll ich diesen Acker kaufen? Ist doch Blödsinn. Aber er tut's. Und dann beginnt er so, ach Herr, Herr, wenn ihr das mal so lest, ja. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft. Da ist so ein Seufzen am Anfang, ein Seufzen, vielleicht auch die leise Hoffnung, ach Herr, Herr, du hast so eine Macht. Vielleicht bleibt Jerusalem doch stehen. Vielleicht müssen wir doch nicht vertrieben werden. Vielleicht erbarmst du dich doch jetzt unser. So eine kleine Hoffnung bei ihm. Ach Herr, Herr. Aber wenn wir jetzt das Gebet weiterlesen, dann merken wir, wie es sich steigert, in eine Proklamation der Größe Gottes, in eine Proklamation der großen Taten Gottes und der wunderbaren Eigenschaften Gottes. Ja, das ist sozusagen, grob gesagt, der erste Teil dieses Gebets. Und wir schauen mal nur überblicksweise hier jetzt gleich drauf. Ja, da habe ich mal zusammengestellt, worum es, was Jeremia in diesem Gebet vorbringt. Ja, jeder Punkt eine Predigt, aber nicht heute. Jeder Punkt eine Predigt, er proklamiert bzw. lobt die große Macht Gottes. Macht über alles, über die Welt, über die Menschen, über die Engel, über die Himmel, über alle Umstände. Die große Gnade und seine Vergebung, seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. seine große Barmherzigkeit und Güte uns gegenüber angesichts unserer Verfehlungen. Seine Weisheit haben wir schon gepriesen, die so tief ist, so hoch ist, so weit ist, dass wir sie nicht erfassen können. Er weiß alle Dinge. Seine Gerechtigkeit und sein Gericht, auch das kommt vor. Denn Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Seine Wundertaten, jetzt hier insbesondere auch Israel gegenüber, denkt an den Auszug aus Ägypten und was auch immer ihr euch darunter vorstellen mögt, seine Wundertaten und seine Treue bezüglich seiner Verheißungen. Er hält immer, 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 was er verspricht. Amen. Und was er sagt, das tut er immer. Seine Treue bezüglich seiner Versprechungen und Verheißungen. Ja, das alles steht in Jeremias, das alles wird in Jeremias Gebet erwähnt. Und man denkt, naja, das ist so die Einleitung zu seinem Gebet. Nein, das ist der Hauptteil. Dabei hat er sein eigentliches Anliegen noch gar nicht vorgebracht. Das kommt nämlich jetzt. Sein Gebet hat 9 Verse, wenn ich das richtig gezählt habe. 9 Bibelverse sind sein Gebet. Die Proklamation, so nenne ich das mal. Ja, gehst nochmal zurück bitte, Matthias, eine zurück. Die Proklamation, so sage ich mal, des Lob Gottes umfasst, je nachdem wie erzählt, 6 oder 8 von 9 Versen. Das ist der Hauptteil seines Gebets. Dabei geht es ihm aber um etwas anderes, das nächste. Das schließt sein Gebet ab und doch hast du, Herr, zu mir gesagt, kaufe dir das Feld um Geld und nimm Zeugen dazu und dabei ist die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben. Da kommt sein ganzes Unverständnis heraus. Er sagt quasi, Gott, du bist doch so ein großer Gott, so ein weiser Gott, so ein mächtiger Gott, so ein Gott voller Wundertaten. Und ach Herr, wieso hast du mir jetzt gesagt, kaufe dieses Feld? Dabei ist doch die Stadt schon in der Hände der Feinde. Herr, ich verstehe das nicht. Ja? Das ist sozusagen die Klimax seines Gebets. Das ganze Gebet führt zu diesem Punkt hin. Herr, du bist doch so groß und jetzt das. Herr, du bist doch so weise und jetzt das. Wieso? Liebe Freunde, davon abgesehen, bietet dieses Gebet des Jeremia ein schönes Modell für unser Gebet. Ein wunderbares Modell. Bist du verwirrt? Verstehst du etwas nicht, was Gott tut? Leidest du in Anführungszeichen unter dem Handeln Gottes? Geh ins Gebet und nimm diese 3, ich sage jetzt mal 3 Teile, die wir gesehen haben hier. Da oben steht Bekenntnis, da sage ich gleich noch was zu. Das sieht man jetzt in diesem Vers nicht. Dann nimm dir diese 3 Teile. Proklamiere die wunderbaren Taten und die Herrlichkeit Gottes, seine Werke und sein Wesen. Ja, das ist der. Mach das zu dem Hauptteil deines Gebets. Und dann kommt bei Jeremia noch so eine Art Bekenntnis hinein. Er bekennt nicht seine eigene Schuld, sondern die Schuld seines Volkes. Aber es tut uns auch nicht schlecht, wenn wir dann ein eigenes Bekenntnis anschließen. Das Bekenntnis unserer Sünden. Und erst im dritten Teil, Matthias, bist du weit. Und auch im dritten Teil kommen wir dann zu unserem Anliegen. Sagen wir Gott, was wir denken und empfinden. Schütten wir ihm unser Herz aus. Bringen wir in unsere Verwirrtheit. Bringen wir ihm unseren Unverstand oder unser Unverständnis. Dann bringen wir es ihm. Überlegt ihr manchmal, wie viel Worte wir machen, wenn wir Gott um etwas bitten? Jeremia braucht einen Vers. Einen Vers. Vorher alle Verse gehen über Gott. haben Gott, seine Person und sein Handeln im Mittelpunkt. Dann kommt sein Anliegen. Ein Vers braucht er. Ach Herr, und doch hast du, Herr Herr, zu mir gesagt, kaufe dir das Feld um Geld und nimm Zeugen dazu. Und dabei ist die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben. Bringt Gott eure Verwirrung oder euer Unverständnis oder eure Fragezeichen vor euren Köpfen, bringt sie ihm, denn er ist die Erstadresse. Er ist die allererste und beste Adresse. Letzten Sonntag waren Thomas und Ulrike bei uns zu Gast zu Hause und wir haben eine schöne neue vollautomatische Kaffeemaschine. Und wenn man da die Bohnen malt, dann klappt das alles wunderbar, wenn man die Maschine die Bohnen malen lässt. Wenn man aber Pulver reinkippt, da gibt es einen extra Behälter, da kann man das Pulver reinkippen. Dann klappte das nicht. Der spuckte nur Wasser aus, kein Kaffee. Und wir fragten Thomas, hast du Ahnung von Technik? Sagte, ja, schauen wir mal. Ja, eigentlich schon, prinzipiell. Und mit seiner Hilfe haben wir es dann geschafft, die Kaffeemaschine wieder in Ordnung zu bringen. Was ich sagen will, fragt den Fachmann. Wisst ihr, was ich gemacht, wenn ich an die Kaffeemaschine rangegangen wäre und hätte versucht, sie zu reparieren oder wieder auf Vordermann zu bringen, ich hätte es verschlimmbessert. Fragt den Fachmann. Leute, wenn ihr etwas nicht versteht, wenn ihr verwirrt seid über Gottes Handeln, geht zum Fachmann. Gott ist der Fachmann für alles. Wir müssen hören. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Hm, danke, Sabine. Ja, natürlich müssen wir dabei auch hören. Ja, aber was er sagt, was der Fachmann sagt, geht zu ihm hin und hört, was er euch zu sagen hat. Ja. Er weiß alle Dinge. Er kennt dein Leben, alle deine Tage. Er kennt die Zukunft, niemand anders kennt sie. Er weiß natürlich auch alles, was in der Vergangenheit geschehen ist. Er weiß, was jetzt läuft. Er weiß, was noch kommt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Fachmann. Geht zu ihm. Hört auf ihn. Gut. Soweit. Eigentlich wäre die Predigt hier zu Ende. Ich habe aber noch einen theologischen Nachschlag. Habt ihr noch Lust, euch darauf einzulassen? Einen kurzen theologischen Nachschlag. Gott antwortet nämlich auf Jeremias Gebet. Oh, wie wunderbar. Gott antwortet auch. So, jetzt kommt Gottes Antwort. Erstens, sie lautet, Vers 28 und 30, siehe, also Jeremia hat ihn gerade gebeten und dann antwortet Gott, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand der Chaldäer und nehme in die Hand Nebukadnezars, Entschuldigung, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, dass er sie einnehme. Denn die Kinder Israels und die Kinder Judas haben von Jugend auf immer nur getan, was böse war in meinen Augen. So. Gott sagt, da kommt Gericht. Ja, er geht gar nicht drauf ein. Er geht gar nicht auf die Bitte von Jeremia ein. Er sagt ihm zuerst, es kommt Gericht. Hier kommt die Bestrafung. So, jetzt geht's aber weiter. Dann sagt er, Vers 37, und nun bei alledem spricht der Herr, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Was lernen wir daraus? Ohne jetzt näher auf diese Rückführung einzugehen. Was lernen wir daraus? Das Heil kommt nur übers Gericht. Das Heil kommt nur nach der Bestrafung. Gericht ist erforderlich, damit wir zum Heil kommen. Wir müssen diesen Umweg gehen. über das Gericht. Wow. Das ist hier eine Parallele zum alttestamentlichen, oder das sehen wir hier an dieser Geschichte. Das Gericht ist unverrückbar wegen der Abtrünnigkeit des Volkes. Der Gott, den wir haben, der sagt nicht einfach Schwamm drüber. Nein, Jeremia, ich werde sie vertreiben. Ich werde sie verstoßen. Ich werde Jerusalem fallen lassen. Und dann später, dann werde ich sie zurückführen. Dann kommt das Heil. So, wir haben in unserer heutigen Zeit eine Parallele. Nicht alles ist hundertprozentig vergleichbar, bitte. Ja? Aber wir haben eine Parallele. Auch bei uns heute ist das so. Das Heil kommt zu uns nicht ohne Gericht. Nicht möglich. Das ist Gottes Entschluss. Aber jetzt soweit die Parallele zum Alten Testament. Jetzt haben wir aber doch etwas ganz Neues. Etwas völlig Neues. Eine frohe Botschaft. Einen neuen Bund. Wir müssen nicht mehr den Umweg über dieses Gericht gehen, liebe Freunde. Weil das ganze Gericht auf Jesus gefallen ist. Gott hat Gericht geübt. Er hat es nicht ausgespart. Er hat nicht darauf verzichtet. Er hat nicht gesagt, Schwamm drüber. Er hat Jesus das volle Gericht spüren lassen am Kreuz. Gestorben für unsere Sünden. Gestorben für unsere Verfehlungen. Unser Gericht auf sich nehmend. Und deshalb müssen wir nicht den Umweg über Gericht gehen, sondern können zu Gott kommen. Wenn wir uns eins machen mit Jesus, heißt an ihn glauben, heißt an ihm vertrauen, heißt sich an ihn hängen. Wenn wir uns eins machen mit Jesus, dann hat er für uns das Gericht getragen. Und wir gehen frei raus und können sofort über unser Sündenbekenntnis und unser Bekenntnis an Jesus zum Heil gelangen. Zum Heil gelangen, zum ewigen Leben. Ja. Es ist noch eine interessante Parallele, fällt mir gerade nur so ganz spontan ein. Der natürliche Mensch, der Mensch von Natur aus, er lebt ja schon im Exil. Ja? Fern von Gott. Fern vom gelobten Land. Verlassen von Gott. Wie kommt er zurück? Die Rückführung geht nur über Gericht. Über Jesus. Nur über Jesus. Will er auf Jesus verzichten? Will er auch so in den Himmel kommen? Das geht nicht. Das geht nicht. Gut. Eins noch. Letzter theologischer Punkt. Das Zeichen des Ackers. Das Zeichen des Ackers. Ja. Warum soll Jeremia den Acker kaufen? Dieser Acker ist ein Zeichen dafür. Und da kannst du den, da haben wir es schon. Ein Zeichen für Folgendes, Vers 43. Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, wo du den Acker gekauft hast, lieber Jeremia. Es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt, es sei von Menschen und Vieh verlassen und in die Hand der Chaldäer gegeben. Gott sagt, ihr kommt wieder zurück. Kauft dieses Feld. Es ist ein Zeichen dafür, dass ihr hierhin zurückkommen werdet, hier Land besitzen werdet, hier Felder bebauen werdet. Kommt, ihr werdet wieder zurückkommen. Der Acker ist sozusagen ein Vorschuss, ein Zeichen, ein Angeld. Und da haben wir die nächste Parallele zu unserer heutigen Zeit. Ein solcher Acker, ja, ich gehe nicht auf alle Beispiele ein. Ein solcher Acker ist die Gemeinde. Eine große Parallele, die Gemeinde ist umgeben von Feindesland. In einer feindlichen Welt, in einer Welt, die Gemeinde auch bekämpft. Ich meine die weltweite Gemeinde Gottes. Es ist ein Kleinod Gottes in einer feindlichen Umgebung. Und Gott sagt, das ist mein Angeld auf das Reich Gottes, was kommen wird. Es ist mein Angeld darauf, auf das ewige Reich Gottes, in der es diese Feinde nicht mehr geben wird. Die Feinde werden alle besiegt sein. Die Gemeinde wird glänzen vor Gott. In Ewigkeit. Noch ist der Satan hier der Fürst dieser Welt, aber Christus ist der König. Und in Zukunft werden diese Feinde weggetan. Und die Gemeinde Gottes im Himmel, sie ist ohne Feindschaft. Ein solcher Acker ist nicht nur die Gemeinde, ein solcher Acker ist auch der Heilige Geist in uns. Eine weitere Parallele. Er ist auch ein Angeld, er ist auch ein Zeichen, er ist auch ein Vorgeschmack. Denn der Heilige Geist wohnt in einem sündigen Menschen. Er ist sozusagen umgeben, wenn ich das so ausdrücken darf, von Feindesland. Aber er wohnt im sündigen Menschen und ist ein Angeld darauf, dass wir einst vollkommen vor Gott gestellt werden. Einst vervollständigt werden und diese Sünde weg ist. Dass wir einst mit Gott leben in Abwesenheit von Sünde. Wir werden vollkommen gerecht gemacht, vollkommen seinem Willen entsprechend. Der Heilige Geist, er ist ein Angeld darauf, denn wenn wir hier und jetzt schon, wenn der Heilige Geist uns hilft, hier und jetzt schon Dinge zu tun, die dem Satan missfallen. Das können wir hier schon. Die dem Satan massiv missfallen. Und wenn wir diese Dinge tun, dann flieht der Satan. Er flieht. Schon hier und jetzt. Zeitweise. Der kommt wieder. Ja? Er flieht aber erstmal. Wenn wir Liebe üben gegenüber Menschen, die wir nicht leiden können. Wenn wir barmherzig sind gegenüber Menschen, die hart sind. Wenn wir geduldig und sanftmütig sind mit Menschen, die einem auf den Geist gehen können. Wenn wir den Wunsch haben, Jesus zu folgen und so weiter. Der Heilige Geist befähigt uns zu Dingen schon hier und jetzt, trotz aller unserer Unvollkommenheit und trotz allen unseren Versagens, Dinge zu tun, die Satan massiv missfallen und ihn erst einmal zeitweise zur Flucht bewegen. Das gilt auch für Israel, liebe Freunde. Letztes Wort, das gilt auch für Israel. Denn in seiner Antwort auf Jeremias Gebet hat Gott noch etwas gesagt zu ihm über sein Volk Israel. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Unkommentiert sage ich hierzu Amen. Herr Jesus, ich preise deinen Namen, Vater, ich preise deinen Namen für deine Herrlichkeit, für deine Höhe. Du bist so viel höher als wir und dein Verstand ist so viel mehr, so viel größer als unser Denken. Ich preise dich dafür, das ist wunderbar, dir anzugehören und auf dich zu hören, was du sagst, denn das ist Wahrheit und das ist Weisheit. Herr, hilf uns, dir zu folgen, hilf uns, Jesus zu folgen. Gib uns die Kraft dazu. Danke, dass du uns dazu befähigst durch deinen Geist. Danke, dass du uns auch immer wieder vergibst und immer wieder barmherzig mit uns bist, sodass wir immer wieder neu anfangen können, jeden Tag wie ein Blatt, auf dem noch nichts geschrieben ist. Herr, dir sei Ehre und Lob. Segne die Gemeinde in ihrer Nachfolge, in ihrem Glauben an dich. Amen.